Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in More, präsentiert von IT Skunkworks. Heute wieder eine neue On-the-Road-Folge. Ich bin gerade aus privaten Gründen mit dem Auto unterwegs. Jetzt nicht, weil ich gerade aus der Schweiz komme oder gerade meine Kolleginnen und Kollegen in Ludwigsfelde besuchen durfte von der KWC da. Nein. Nichtsdestotrotz, ich bin im Auto. Na, das ist dann immer, wie gesagt, für mich so der Moment, auch hier und da mal bestimmte Eindrücke Revue passieren zu lassen, mal nachzudenken, was so an Themen gerade bei mir sich entwickelt oder Dinge, an denen ich gerade arbeite, über die ich nachdenke. Ich muss sagen, es ist heute wahrscheinlich so eine Mischung aus Life of a CIO, a Report from the Trenches und so mal so grundsätzlich eben auch nochmal so ein bisschen Rückblick nehmen auf die letzten paar Tage, wo ich doch auch wieder Gelegenheit hatte, mit dem einen oder anderen Kunden im Gespräch zu sein, bestimmte Themen zu besprechen, die eben den Kunden beschäftigen oder die Kunden beschäftigen. Und wie gesagt, dann ist das heute mal wieder vielleicht so eine eher philosophische Folge. Ich hoffe, ihr hört trotzdem zu. Ich hoffe, es bleibt trotzdem auch spannend, das, was ich erzähle. Ja, wo fange ich an? Erstmal, wir sind ja gerade bei der KWC dabei, einen Future Mode of Operations umzusetzen. Also wir sind aus dem Current Mode of Operation auf dem Weg zum Future Mode of Operation. Was ist unser Future Mode of Operation? Ich meine, wir kommen aus einer Idee, wonach ja alle IT-Lösungen, die bei uns im Unternehmen in Verwendung sind, hochgradig standardisiert sind, alles, wenn man so will, out of the box, das, was der Service Provider oder der Softwarehersteller anbietet, das nehmen wir ohne große Anpassung an unsere Bedürfnisse, an unsere Prozesse Standard. Ja. Das hat man, glaube ich, auch relativ gut umgesetzt. Nichtsdestotrotz, es sind ja auch Lösungen, die man heute so gemeinhin als Public Cloud Services versteht, so Software as a Service, trotzdem auch in vielen Bereichen anpassbar. Und lass das die Benutzeroberfläche sein, bestimmte Formulare, die man verwenden kann, um eben dann Dateneingaben zu unterstützen. Da ist schon auch Anpassungsmöglichkeit gegeben. Nicht unbedingt am dahinterliegenden Datenmodell oder meinetwegen bestimmte Workflows, die dann eben einfach auch nur eine definierte Abfolge von bestimmten Aktivitäten dann auch zulassen. Da kann man nicht wirklich viel hin und her schieben. Im Falle eines Falles kann ich statt Reihenfolge 1, 2, 3 Reihenfolge 3, 2, 1 machen, so ungefähr. Aber selbst da gibt es entsprechend Einschränkungen. Aber nichtsdestotrotz, ne, es gibt immer wieder auch Möglichkeiten, dann, sag mal, wie heißt das so schön, die User Experience noch zu verbessern, indem man dann eben gerade das User Interface dann nochmal an die Bedürfnisse anpasst. Also 100% Standard ist da eigentlich heute auch nie etwas. Aber das war so die Idee, ne, alles out of the box und los geht's. Und dann die Frage, ja, wie sieht dann eigentlich dahinterliegende IT-Betrieb aus? Könnte man ja sagen, ist ja alles Standard, das sind alles Cloud-Services, ne? Cloud first, Simplicity first. Eigentlich alles auch Ansätze, die ich meinen Kunden immer versuche, so ein bisschen mitzugeben, dass das ja auch eine Entwicklung ist, die ich bei Softwareherstellern sehe, ne? Dass man also gar nicht mehr Kunden Werkzeuge an die Hand gibt, um sich eine eigene kleine Welt zu schaffen. Dann ist immer die Frage, wie sieht das dann auch im klassischen Release-Management aus, kriege ich da eigentlich überhaupt dann auch noch vernünftig Updates, Patches und so weiter dann eben auch ausgerollt. Ne? Komme ich damit nicht vielleicht in irgendeinen Konflikt, weil ein Kunde so sehr die Software verbaut, verbastelt hat, dass das selbst, ich sage es mal, bei einem Update dann im Falle eines Falles eine individuelle Lösung braucht. Und dann ist das ja nie skalierbar aus Sicht eines Softwareherstellers. Also die haben selber auch sicherlich Ideen, Strategien, um ihre Welt und ihre Produkte einfacher zu machen. Trotzdem viel Geld damit zu verdienen. Ne? Ich will gar nicht auf die neuen Lizenzmodelle eingehen, die man hier und da mal wieder sieht, wo es darum geht, eben möglichst an der Wertschöpfung des Unternehmens dann auch zu partizipieren. Ne? SAP ist da sicherlich ein Vorreiter, ne? Aber da lassen wir es mal dabei. Wie gesagt, da will ich auch gar nicht so sehr darauf eingehen. Wir haben bei uns eben diese Strategie verfolgt, folgen sie immer noch, möglichst ja eben Dinge aus den Standards Leistungsportfolio der Softwarehersteller zu nutzen, eben ohne große Parametrisierung, Konfiguration. Trotzdem ist da hier und da natürlich sicherlich auch ein bisschen Individualität für uns als Unternehmen, für die KWC, für die ich das ja interimsweise als CDIO übernommen habe, auch umgesetzt worden. Nichtsdestotrotz ist also das grundsätzliche Betriebsmodell dahinter ist sicherlich sehr standardisiert. So, und die Idee war dann, ja, wenn das eigentlich alles Standard ist, lassen wir mal eben dieses Thema User Experience, User Interface raus, dann wozu braucht es dann eigentlich eine eigene IT? Das sind ja dann fast schon so Themen, die müsste doch irgendwie so ein Service Provider wie eine Infosys, eine Wipro, eine Tech Mahindra gut beherrschen. Denkt man. Ja, und dann, ich habe das ja auch in den vorangegangenen Folgen immer mal wieder so ein bisschen reflektiert, ist dann eben dann doch nicht genau dieser Effekt entstanden. Ne? Also man hat seitens der KWC sich ganz bewusst dafür entschieden, die eigene IT-Abteilung komplett zurückzubauen. Ja, ich weiß, ich wiederhole das, glaube ich, jetzt schon mindestens zum fünften Mal. Ich habe mit der Übernahme der Aufgabe den letzten internen ITler, so kann man das sagen, das war auch noch der CIO, dessen Aufgaben ich übernommen habe, habe ich beerbt. Und damit war ich sozusagen der letzte Externe, den man dann für den letzten internen dann gezogen hat. Und dann war eigentlich die IT zu 100% extern. Na klar, waren einige Rollen auch eben interimsweise besetzt, ob das jetzt immer mit der Idee verbunden war, wir suchen ja jemanden, der das final übernehmen kann und übernehmen soll. Und deswegen haben wir da eher so eine temporäre Lösung, so eine Brückenlösung. Ja, das kann ich jetzt gar nicht so sehr. Jetzt mal so im Rückblick wirklich so als Ergebnis sehen. Also ich würde eher vermuten, man hat es sich durchaus mit dieser Situation gut angefreundet und wäre dann irgendwie einer der Personen, die dann eben interimsweise eine bestimmte Rolle dann übernehmen oder übernommen haben, ausgefallen oder hätte gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, sucht euch einen anderen, dann hätte man wahrscheinlich auch wiederum auf einen Interimsmanager gesetzt für bestimmte Aufgaben. Also ich will das jetzt nicht herbeireden, aber ich will einfach nur damit sagen, es gab, glaube ich, nicht mehr so dieses Bild seitens des Managements, dass man eine eigene IT unbedingt benötigt, weil, wie gesagt, auch der vorherige CIO das so verkauft hat, ne? Das ist alles Standard, das kann Dienstleister, da muss man sich nicht mehr drum kümmern, da gibt es entsprechend Services, die man dann beauftragen kann und dann sollte das eigentlich funktionieren. Vom Service Desk über Infrastrukturmanagement, Netzwerkmanagement, Security, Workplace Management, alles, was halt so typischerweise heute benötigt wird. Und so waren wir halt unterwegs. Ne? Deswegen gab es eben auch eigentlich ja nur einen einzigen Dienstleister. Das war dann in dem Fall die Tech Mahindra. Das hat halt alles nicht funktioniert. Hört euch mal so die alten Folgen aus dieser Reihe Life of a CIO an. Aber die Frage war ja dann auch, ja, wenn das nicht wirklich funktioniert und Defizite gab es in ganz vielen Bereichen, abgesehen davon, dass das natürlich ein Offshoring-Ansatz gewesen ist, auch wenn es On-Site-Personen gab, die sich dann eben um die Tech-Bar gekümmert haben, die also auch als Ansprechpartner vor Ort agiert haben. Und total nett waren. Also ich habe die ja auch persönlich kennengelernt. War irgendwie trotzdem nicht wirklich eine gute Passung. Und, ich glaube, das hatte auch was damit zu tun, dass das Unternehmen selber auf diesen Dienstleister so ein bisschen geschaut hat wie so ein Fremdkörper. Der Dienstleister hat auch jetzt nicht unbedingt sich wirklich allzu sehr an die Decke gestreckt, um eben auch so dieses Gefühl zu vermitteln wie, wir verstehen dich als Kunden. Ja. Wir wollen auch, dass du erfolgreich bist. Wir suchen auch nach Ansätzen, um dein Business effizienter zu machen oder performanter oder was auch immer. Sondern das war eher so, ja, du hast uns jetzt beauftragt, das machen wir jetzt, aber wir machen auch nicht mehr. Ja, und im Falle eines Falles sorgen wir auch noch dafür, durch Optimierungen, will ich es gar nicht sagen, also wir reduzieren dann eben auch noch die persönliche Betreuung auf Minimum, automatisieren, wo wir das nur können. Das sind ja durchaus auch sinnvolle Ansätze hier und da. Aber dass dann auch noch diese persönliche Verbindung, also wo man auch wirklich sagen kann, da sitzt man einem Menschen gegenüber, mit dem kann man auch mal reden und der entwickelt ja vielleicht noch so ein Verständnis zu der Problemstellung, vor der man gerade steht als Unternehmen. Also auch das hat man dann eben auch immer weiter sukzessive eben zurückgebaut. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Punkt. Ne? Also das, obwohl, na klar, wir standardisierte Lösungen haben, wirklich standardisierte Lösungen, der Dienstleister für diese Lösung die notwendigen Kompetenzen haben sollte, was er am Ende leider nicht unter Beweis durchgestellt hat, hat an vielen Punkten gefehlt. Ich würde auch sagen, wir waren zu klein, das kommt auch noch dazu, oder sind zu klein. dass man uns dann eben das A-Team dahinsetzt aus Sicht des Dienstleisters. Ich meine, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie sowas wäre wie großes Unternehmen, die Deutsche Bahn meinetwegen, oder wer auch immer, aber ein großes Unternehmen, wo auch das Beauftragungsvolumen, weiß nicht wie viele Millionen dann pro Jahr umfasst. Und wir haben wirklich Millionen ausgegeben jährlich für den Dienstleister, aber es hat eben scheinbar dann doch nicht gereicht, um so viel Management-Attention seitens des Dienstleisters zu haben, dass die dann entscheiden oder entschieden hätten, so muss man sagen, bei uns dann eben auch wirklich gut qualifizierte Leute hinzusetzen. Klar haben wir das vielleicht auch auf Kante verhandelt, ne, soll möglichst preiswert sein. Und mein Gott, na, dann setzt du eben auch mal ein paar Leute hin, die nicht wirklich qualifiziert sind, nutzt uns als Arbeits-Enabler oder sagen wir sowas wie Ausbildungsstätte. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Da hätte man ja jetzt sagen können, okay, also das hat sich jetzt als nicht wirklich hilfreich herausgestellt. Wir hatten das Problem der Zufriedenheit unserer Anwender, die war wirklich sehr niedrig, und auf der anderen Seite war die Performance nicht besonders gut. Es hat vieles sehr, sehr lange gedauert. Und am Ende ist nicht unbedingt das rausgekommen, was man halt wollte. Und das jetzt mal unabhängig eben von so Themen wie Incident Management, wo man ja eigentlich erwartet, ne, wenn ich was melde, dann kümmert sich jemand drum und löst das Problem und dann läuft's wieder. Ne? Alles nur so, keine Ahnung, ich will dem jetzt gar nicht irgendwie eine Prozentzahl geben im Sinne von finaler Zielerreichung oder SLA, also Service Level Agreement Umsetzung. Ich würde mal sagen, auf einer Zensorenskala von 1 bis 5, und 1 ist halt die beste Zensur und 5 ist die schlechteste, ich glaube, da waren wir so bei einer 3 minus. Es war nicht abschließend schlecht, man hätte immer gesagt, ja, der hat die Prüfung bestanden. Ne? Er war stets bemüht, oder die Kollegen von der Tech Mahindra waren immer stets bemüht. Ich würde auch sagen, wir haben da sicherlich auch Fehler gemacht von der Seite des Auftraggebers. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das war halt nicht das optimale Setup. So, dann hätte ich ja jetzt hingehen können und sagen, okay, jetzt, also extern hat nicht gepasst, ne, machen wir jetzt wieder alles intern. Ja, da kann man ja auch mal durchrechnen, und dann stellt man ganz schnell fest, also 100% intern geht gar nicht, ne, weil es eben einfach dann auch eine bestimmte Vielfalt von Themen hat, die man ja trotzdem abarbeiten muss. Und sicherlich ist der Bereich Infrastruktur noch so ein Themenfeld, wo man sagen kann, da gibt es auch so alleine durch die Anzahl der User, die wir haben, oder die Anzahl der Systeme, die zu managen sind, immer noch sowas wie eine Art kritische Masse, dass es sich durchaus lohnt, dieses Wissen intern auch aufzubauen oder eben dafür ein Team zu haben. Und auf der anderen Seite gibt es eben Themenbereiche, die sind so komplex, dass ich dafür dann, um das überhaupt verstehen zu können, aber eben auch mit Problemen umgehen zu können, mehrere Menschen da sitzen haben müsste. Und wenn ich das jetzt aber für jede Applikation analog versuche, dann organisatorisch umzusetzen, hätte ich plötzlich ein IT-Team, was 50 Personen oder mehr umfassen müsste. Und wie gesagt, und das, ob schon wir weitgehend standardisierte Lösungen haben. Aber wir machen ja nicht nur SAP, sondern wir haben natürlich auch Lösungen für unser Katalogmanagement, für unsere Engineering-Schnittstellen, für unsere Schnittstellen zu unseren Kunden, also im Kontext von EDI und. Zeiterfassungssysteme, HR-Systeme. Also da haben wir sicherlich auch noch Optimierungspotenzial. Das ist immer gerade im Bereich HR, den hatte man irgendwie bei der ganzen Optimierung unserer Applikationslandschaft so ein bisschen außen vor gelassen. Da werden wir sicherlich uns jetzt auch in den nächsten Monaten etwas intensiver mit auseinandersetzen. So weit, so gut. Ja. Aber da könnte ich ja jetzt eben sagen, gehe ich auch zum CFO und sage, pass auf, wir machen das jetzt alles intern, extern war nichts. So, ja, wenn ich wahrscheinlich gekommen wäre und hätte gesagt, wir brauchen hier 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kann man mal schnell durchrechnen, wie viel das kosten würde. Das wäre nicht abbildbar gewesen. Das war auch klar. So. Jetzt ist aber die Frage, ja, was ist denn eigentlich da das Optimum? Und ich bin ehrlich, ich kann es nicht wirklich momentan genau beziffern, wie viele Menschen man jetzt braucht. Also wir sind da auch in einem gewissen Lernprozess. Wir haben das mal versucht, so anhand von unserer grundsätzlichen Arbeitslast, dem Ticketvolumen, so weit zu rationalisieren, dass wir sagen können, na, wir haben so und so viele Systeme, wir haben so und so viele User, die verursachen jeden Monat so und so viele Tickets. Und selbst wenn ich dann sage, um SAP kümmert sich dann noch irgendein Dienstleister, muss ich ja trotzdem so ein Catch and Dispatch machen, damit dann am Ende die Sachen ja auch weitergeleitet werden, wenn dann eben das Team, was sich um den Service Desk kümmert, genau diese Themen eben kompetenzseitig gar nicht unterstützen kann. Aufnehmen der Tickets, sag's mal, Qualität sichern und dann weiterleiten und auch die Rückmeldung dann wiederum auch sicherstellen und die Service-Level dann zu monitoren, ist ja trotzdem was man leisten muss. Aber wie gesagt, das haben wir versucht, einfach mal auch in so einem Arbeitsaufwandsschema zu bewerten und sind dann zu dem Entschluss gekommen, auch sicherlich mit Aspekten wie Automatisierung. Deswegen haben wir unter anderem eben die Lösung Cerence bei uns eingeführt, das Enterprise Service Management Lösung, dass wir ungefähr 5 bis 8 Personen benötigen im Bereich Infrastrukturmanagement, inklusive natürlich auch Team Leitung etc., Toolmanagement, das müsste eigentlich passen. Ja, und jetzt eben letzte Woche bin ich dann mit dem Onboarding bei unserem Standort in Ras El Khaimah, soweit das mal jetzt, was die ersten Onboarding-Tage betrifft, soweit durch. Bin auch wirklich froh, wir haben echt ein super Team, wird jetzt hinstellen können. Die sind total willig, total bereit. Sicherlich eben auch nochmal eine Frage, gerade auch wenn ich sage, ich mache dann jetzt wieder Dinge intern. Mache ich das eben über einen Service Hub, also der jetzt eben nicht unbedingt in Deutschland angesiedelt ist, weil auch hier einerseits die Personen gar nicht verfügbar wären im Sinne von Qualifikation. Ja, also dass ich jemanden habe, der dann auch diese Qualifikation mitbringt. Sicherlich gibt es die. Aber im Einzelfall wären die wahrscheinlich gar nicht bezahlbar. So, da haben wir uns jetzt eben auch entschieden, dass wir das intern machen, aber eben an unserem Standort, wo wir sowieso auch schon unseren Shared Service Center haben für das Thema der Accounting beispielsweise. Und ich glaube, wir haben da wirklich ein echt gutes Set von Leuten zusammenbekommen. Die sind auch, muss man ja sagen, alle handverlesen, haben extra ein Assessment Center gemacht. Das ist für die Gegend eigentlich völlig ungewöhnlich, hat man mir zumindest gesagt. Aber wir mussten eben auch sicherstellen, dass die Leute, die dort dann zusammenarbeiten, sich auch schon mal gesehen haben, dass die auch schon uns gegenüber unter Beweis gestellt haben, auch wenn das nur ein eintägiges Assessment Center war, dass die in der Lage sind, auch mit Personen zusammenzuarbeiten, die die vorher noch nie gesehen haben. Und dass die vom ersten Tag an Gas geben. Und da muss ich wirklich sagen, dreimal voll geklopft, ne? Das funktioniert wirklich ganz gut. Da kommt jetzt noch ein Sechster dazu, hat ein bisschen gedauert, was das Visum betrifft. Okay. Aber die haben wir jetzt da und natürlich fängt jetzt aber eigentlich erst die Arbeit an. Damit ist ja jetzt noch, sind wir noch lange nicht bei unserem Future Mode of Operation. Wir sind in so einem Art CMO 2.0. Denn wir haben natürlich immer noch unseren externen Dienstleister für das Thema Infrastruktur. Wir sind immer noch in der Einführung unserer Tool-Lösung. Also wir haben die natürlich da, die funktioniert auch, aber wir sehen auch, was da für Potenziale drin stecken, ne, an Automatisierungsmöglichkeiten. Da steckt auch eben KI-Funktionen drin, die wir bis jetzt noch nicht wirklich aktiviert oder jetzt aktiv eingesetzt haben. Wir müssen irgendwie auch trotzdem noch Wissen transferieren. Ne? Die Kollegen in Ras El Khaimah, die kennen ihre Themenbereiche. Ne? Also wir haben da so Spezialisten zum Thema Netzwerkmanagement bis hin zu Cybersecurity. Alles Themen, wo wir auch jetzt verschiedene Dienstleister haben. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, liebe Dienstleister, ne? Also Achtung. Seid euch bewusst, ne? Wir prüfen jetzt sehr genau, ob das noch sinnvoll ist, mit euch weiter zusammenzuarbeiten. Ne? Der Dienstleister, mit dem wir eben das Thema Infrastrukturmanagement, also klassischen IT-Service Management, also den IT-Betrieb machen, Innova Capta, den hatten wir das ja auch schon entsprechend vereinbart, vertraglich, dass zu einem Zeitpunkt innerhalb dieses Jahres wir dann eben aus einem Service-Ansatz, ne, wo letztendlich die Nummer gehabt dafür uns eben wirklich diese Services erbringt, Incident Management, Change Management und so weiter, dass man dann eben zu einem Modus wechselt, wo sie uns dabei helfen, das Onboarding unserer neuen Kollegen sicherzustellen. Und an irgendeinem Punkt fängt das Shadowing an. Und danach wird sicherlich ein Rescoping dann der Services geben und wahrscheinlich wird dann natürlich auch der Arbeitsaufwand, das Arbeitsvolumen, dementsprechend auch das Beauftragungsvolumen kleiner sein. Versuchen aber gerade dann natürlich, weil es auch für uns sicherlich Sinn macht, hier und da nochmal eine Dienstleisterkonsolidierung vorzunehmen, auch alle anderen Themenfelder nochmal abzuklopfen, ob das nicht sinnvoll ist. Jetzt zum Beispiel das Thema Security noch mal anders aufzusetzen. Und das dann auf einen Dienstleister zusammenzuführen, wo wir jetzt eben zwei haben oder einen anderen noch, wo ich aber sagen könnte, ja, Novacup, da kann auch das beispielsweise. Also es ist alles noch im Entscheidungsprozess, ist alles noch nicht final, aber da finden jetzt auch eben diese Diskussionen statt. Ja. Und glaub mir, das ist alles nicht gerade einfach, denn die Person, mit denen man es dann zu tun hat, kommen jetzt auch, also wir müssen unsere Key-User mitnehmen, ich muss selbst das Management muss natürlich auch mitgenommen werden. Und parallel überlegen wir natürlich auch neue Technologien einzuführen. Also wir verändern gerade wirklich signifikant das, was bei der KWC alles so passiert. Und ich finde das spannend. Und wir haben zum Glück auch wirklich viele innerhalb des Teams oder eben auch unsere Dienstleister, die haben echt Lust, die Sachen voranzubringen. Also nicht den Status quo zu bewahren, sondern einfach auch Sachen kritisch zu hinterfragen. Und das sind mir der liebsten Dienstleister, die eigentlich überlegen, wie sie sich selber abschaffen, so möchte ich es was darstellen. Ne? Oder zumindest eben auch die, das, was da an Leistungen erbracht wird, dass der daraus resultierende Mehrwert steigt. Ja? Ja, oder zumindest ist die Kosten in irgendeiner Form reduziert werden, was auch immer. Also, dass man da jemand hat, der mitdenkt. Ich glaube, da haben wir wirklich mittlerweile ein gutes Set für Dienstleistungen. Ändert nichts an dem Umstand, dass wir gerade jeden Stein umdrehen. Und das ist durchaus zeitintensiv. Es braucht auch viel Kommunikation, viel Koordination. Wir müssen uns ja jetzt gut überlegen, an welcher Stelle übertragen wir jetzt auch bestimmte Aufgaben eben an unser neues Team da, Marcel Alkheimer. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann haben wir das Gefühl, die wissen jetzt ausreichend viel? Na, gut, wir haben ja ganz bewusst gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Big Bang, sondern das ist ein phasenweiser Übergang. Einige Themen werden wir etwas schneller übertragen. Andere werden wahrscheinlich etwas brauchen. Aber das gilt jetzt zu koordinieren. Da sind wir gerade eben auch in der internen Abstimmung. Und da muss ich wirklich nochmal sagen, ich bin echt froh, dass ich so ein gutes Team habe, die so mitziehen. Ohne die würde das nicht klappen. Ich bin auch froh, dass sie alle davon überzeugt sind, dass wir hier grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind. Ja, dass mal hier und da auch Kritik geäußert wird, das ist auch normal. Aber Kritik hilft jetzt in dem Sinne, wenn sie nämlich konstruktiv ist, das Ganze eben auch nochmal so ein bisschen zu rütteln und zu schütteln, zu prüfen, ob die Statik stimmt. Und dann eben im Falle eines Falles aber auch mit dieser Einstellung sich ja schon damit Gedanken darüber zu machen, wie sieht denn der Plan B aus, wenn dann doch irgendwas schief geht. Also das funktioniert wirklich extrem. Haben wir aber noch ein Stück vor uns. Ich merke aber eben auch in dieser Situation bei uns, und ich würde sagen, die Voraussetzungen sind optimal. Das Management ist davon überzeugt, was wir da machen, stehen komplett dahinter. Hatte ich diese Woche, und das ist jetzt mal so ein bisschen abseits des Life of the CIO, Report from the Trenches. Man kann ja sagen, der Schützengraben, wir mussten den jetzt mal verlassen, wir haben die Frontlinie verschoben so ungefähr. Nee, also alles gut. Ich hätte gesagt, wir gewinnen den Kampf. Wir kommen voran. Wir, glaube ich, sind dem Ziel, dem gelobten Land näher als je zuvor und, glaube ich, eben auch einem ja, Setup, muss man das nennen. Das ist eine Kombination aus ganz vielen kleinen Bausteinen, wo wir wirklich sagen können, das erlaubt uns, ich sage jetzt mal, möglichst effizient zu sein, also eben auch mit durchaus geringeren Kosten als über die letzten Jahre hinweg, wenn ich mir das so anschaue, nicht das gleiche Ergebnis zu realisieren, sondern sogar ein besseres. Und noch so andere Effekte zu haben, wie größere Agilität, Skalierbarkeit, Transparenz, alles, wo es so ein bisschen gemangelt hat. Ich glaube, da haben wir echt Fortschritte gemacht. Ist das alles perfekt? Nein. Wird das hundertprozentig perfekt sein? Nein, weil perfekt gibt's in dem Sinne nie. Man könnte mal sagen, ne, Pareto-Prinzip, komm, hey. Und ich glaube, Pareto ist jetzt eben auch da, wenn man so will, unser Leitfaden. Ne? 20% Aufwand, 80% Zielerreichung. Und das, der Rest ist so, sagen wir, Sterben in Schönheit. So, ne? Also, es ist, oder in Schönheit sterben, so, weißt du. Also, da haben wir immer so eine gewisse, Abweichung, die für alle akzeptabel ist, weil jeder Euro, den man dann in die Hand nehmen müsste, und dann eben auch noch diese 20%, ich glaube nicht mal, dass bei 20%, lass das 10% sein, wo wir nicht perfekt sind. Aber der Versuch, dann perfekt zu sein, würde unendlich viel Geld kosten. Und ich glaube, das will keiner. Und wer weiß, was nächste Woche ist. Ne? Ne, und jetzt gestern hat erst irgendwie Trump verkündet, er will ab 1. Juni 50% Zölle auf alles setzen, was aus Europa kommt. Also, und was weiß ich, was da noch passiert in der Ukraine. Also ich will damit nur sagen, die Welt ist so dynamisch, dass, glaube ich, der Versuch, immer alles perfekt zu machen, überhaupt nicht mehr sinnvoll ist. Sondern lieber mit gesundem Menschenverstand, hier und da mal Bauchgefühl, natürlich trotzdem auf weitgehend belastbaren Zahlen, Daten, Fakten. Leute-Monitoring ist essentiell, merken wir auch zunehmend. Ja, man muss schon wissen, was in der IT passiert. Gibt es auch gute Tool-Lösungen? Werde ich sicherlich auch mal eine separate Folge drauf machen. Also, lange Rede, kurz Sinn, da sind wir, glaube ich, auf gutem Weg. Aber diese Woche hatte ich dann eben auch ein Gespräch mit einem Kunden von mir, anderen Kunden, wo ich merke, wie schwer das dieser Organisation fehlt, Veränderungen durchzusetzen. Und muss man eben sagen, das ist eine Organisation, wo sicherlich über viele Jahre hinweg nicht viel passiert ist innerhalb der IT. Man hat die Leute, ich will nicht sagen, machen lassen, die haben sicherlich aber auch eben sowas gehabt wie eine Agenda, einen Plan. Aber das war jetzt eher eben Status quo stabilisieren, Status quo sichern, Status quo manifestieren. Aber so wirklich so Innovation und jetzt treiben wollen, jetzt verändern wir uns und ne, wollen ja auch vorankommen. Man merkt, das steckt nicht wirklich in der DNA der Organisation und das führt, merkt man jetzt gerade, versucht man gerade jetzt einen konkreten Prozess anzupassen, wo, wenn ich dann mit den Leuten spreche, zwar so dieser Grundstimmung da ist, wie, ah, oh, ja, das ist immer bei uns total schwierig, das ist alles immer so ein bisschen, hey Joe, und da muss alles aber trotzdem morgen irgendwie funktionieren. Machen wir natürlich, kriegen wir irgendwie hin, aber das Gefühl, ich tanze auf 1000 Hochzeiten, ich kriege irgendwie nichts gebacken. Wo ich so sage, habt ihr denn mal überlegt, so bestimmte Themen auch mal so kritisch zu hinterfragen, ob das so sinnvoll ist? Brauche ich denn das? Ne? Brauche ich noch diese 10%? Ne? Die letzte Fuzzi-Falte will auch noch gebügelt werden. Ja, das macht man halt. Ja. Und dann verliert man sich in Details oder setzt halt die Schwerpunkte so, dass man nicht in der Lage ist, sich Freiräume zu schaffen. Sag mal so, die Ursachen vielleicht auch bestimmter Probleme mal anzugehen. Und ich glaube, das ist eben auch, ich will nicht sagen, man sollte dann so wie wir das vielleicht bei der KWC gemacht haben. Also alle 2, 3 Jahre so grundsätzlich alles von rechts auf links drehen. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Leute wollen auch irgendwann mal so eine gewisse Kontinuität. Aber Kontinuität könnte ich immer sagen, sollte man in so gewissen Basisprozessen etablieren. Aber mehr so im Sinne von, was soll denn dabei rauskommen? Also, dass man weniger auf die Art und Weise eines Prozessablaufes abstellt, also auf das Wie, als vielmehr auf das Was. Und dass dieses Was aber immer auch mit einem gewissen Ziel verbunden ist. Ne? Also wir wollen das erreichen, aber wir wollen auch, dass das immer entweder schneller geht, kostengünstiger wird, sicherer wird, was weiß ich, flexibler wird. Also stellt euch jetzt alle denkbaren Adjektive vor, die man verwenden kann, um sagen zu können, hey, also im Vergleich zu letzten Jahr ist das jetzt besser. Also es geht also gar nicht so um die Frage des Was. Ja, wir wollen das, das brauchen wir auf jeden Fall. So eher die Frage, muss ich dann definieren, wie etwas zu tun ist. Und ich glaube, wir verlieren uns ganz oft in der Frage eben, wie. Und das hält uns davon ab, dass die Sinnhaftigkeit des Was zu hinterfragen. Ja, und war dann auch meine Empfehlung, jetzt erstmal grund so als Lösungsansatz, ein paar Basisspielregeln zu definieren, um über diese Basisspielregeln, ich will mal sagen, so ist wie so ein Korridor zu schaffen, indem man dann eben sich zumindest erstmal bewegen kann und den Korridor auch zunehmend schmaler werden lässt, damit sich Routinen langsam verändern können, also ausgeschliffen werden. Also, dass vielleicht auch nicht so gute Routinen durch bessere Routinen ersetzt werden. Und darüber hinaus dann trotzdem Zeit freigegeben wird. Vielleicht ja nicht der richtige Begriff, die richtige Formulierung dafür, aber dass man plötzlich Zeit hat, aber man jetzt vielleicht nicht mehr so drüber nachdenken muss, wie war denn das jetzt eigentlich, sondern man hat ja jetzt eben so gewisse Regeln. Und mit dieser gewonnenen Zeit, dass man dann eben auch anfängt, zunehmend eben das Was zu konkretisieren, um dann eben sowas zu definieren wie Standard-Services. Ja. Damit ich also nicht jedes Mal überlegen muss, wie war denn das bei dem Thema Arbeitsplatz-Einrichtung. So, ne? Also klassisch Join and Move or Leave. Übrigens auch ein Prozess, den wir bei KWC gerade aus Sicht der IT definieren dürfen. Das ist auch ganz spannend. Ich mache ja auch den CDO. Insofern soll das ja auch ein möglichst digitaler Prozess sein. Natürlich in enger Abstimmung mit HR. Aber das ist jetzt mal so ein Beispiel. Ne? Also das kann ja nicht sein, dass die Einrichtung eines Arbeitsplatzes, und das umfasst ja dann eben auch sowas wie Aktivierung von Userkonten, die Anlegung von Berechtigungen, überhaupt die Bereitstellung eben eines Notebooks, der sonstigen Hardware, ne, irgendwelche Peripherie, Tastatur, Maus etc., dass das jedes Mal neu bewertet werden muss. Ja, oh mein Gott, also übrigens bei einer Außentemperatur von 25 Grad, Luftfeuchtigkeit 40-80%, was weiß ich, ne, dauert einen Tag, beim nächsten Mal dauert es 5 Tage. Das muss ein Standardservice sein, genauso wie auch die Einrichtung eines Servers, die Umsetzung einer EDI-Schnittstelle, was weiß ich, ne, die Auswertung irgendeines Datensets, ja, die Entwicklung eines Berichts. Also stellt euch mal einfach so ganz viele Dinge vor, wo man sagen würde, das muss doch so sein wie bei Amazon. Das lege ich in Warenkorb, klick auf Checkout und ich weiß, ich bin Prime-Kunde. Was weiß ich, oder das ist jetzt meinetwegen T-Shirt-Size mäßig SMLXL. Kriege ich morgen, kriege ich übermorgen, kriege ich nächste Woche. Ja. Und dann tickt die Zeit los, aber jeder weiß dann auch im Hintergrund, das ist zu machen, das ist zu machen, das ist zu machen. Standard, fertig, aus. Und natürlich sind die Fachbereiche, die dann wirklich den Server aufsetzen, die Schnittstelle konfigurieren, den User-Account einrichten, aufgefordert, auch immer nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, ihre Prozesse weiter zu verbessern, zu automatisieren, mit KI vielleicht nach Möglichkeiten zu suchen, die Dinge eben auch so, sagen wir, voraus allen Gehorsam, so predictive-mäßig dann auch schon Abweichungen zu erkennen oder Automatisierungen umzusetzen. Agentic AI wäre ja mal irgendwas Cooles. Also, aber das ändert ja nichts am Was. Das Was ist immer noch, dass der Server morgen laufen soll. Ja, weil das ja auch der definierte SLA war. Aber ich könnte ja überlegen, ob ich das nicht vielleicht durch den Einsatz von einem vernünftigen System-Tool ich ja vielleicht sogar auf die Hälfte der Zeit verkürzen kann oder halb so teuer mache. Also ich glaube, das ist das, was heute wirklich als Mindset in die Köpfe rein muss. Und mit Sicherheit einmal im Jahr oder meinetwegen auch häufiger kann man auch mal fragen, ob das was immer noch passt. Weil das ist für mich so diese Abgleich zwischen, was ist eine Unternehmensstrategie, und das ist daraus abgeleitet die IT-Strategie und daraus wiederum abgeleitet natürlich sowas wie ein Portfolio, Leistungsportfolio, apropos Portfolio eben, ne? Und aus Portfolio-Management entstehen ja eben auch so Projekte, ne? Und aus Projekten entstehen Changes und dann bin ich irgendwann mal wirklich auch ganz tief mit der Nase in den operativen Prozess. Ich sag mal, aber dann, damit habe ich eben auch wirklich mal so final die Brücke geschlagen zwischen dem, was brauchen das Unternehmen und was machen die IT eigentlich daraus. Ne? Und natürlich, wie gesagt, ist die Welt dynamisch und morgen kommt ein Kunde und will was Besonderes oder unsere neue Bundesregierung hat irgendeine neue Idee und dann muss man natürlich reagieren und dann ändern sich Gesetze und was weiß ich, ne? Gibt neue Technologien, da muss man natürlich auch agil sein und dann braucht es natürlich eben auch ein vernünftiges Demand-Management, wo diese Neuigkeiten oder diese Änderungswünsche eben, weil sie nicht in den Standard dann reinpassen, auch nochmal eine andere Bewertung benötigen, wo man dann nochmal sich justieren muss, rütteln muss. Passt das noch? Wollen wir da jetzt einen Balkon ranschrauben? Ist dann die Statik noch okay an unserer Architektur oder müssen wir nicht nochmal auch, weil das jetzt eben auch notwendig ist, das ist jetzt ein Demand, mit dem müssen wir ja umgehen. Ja. Das haben wir jetzt bei der Portfolioplanung, bei der Definition unserer IT-Strategie war das noch nicht so bekannt, müssen wir vielleicht noch was machen. Okay, jetzt heißt es halt, ne, mit dieser veränderten Anforderung oder mit dieser neuen Anforderung umzugehen. Okay, dann tut man das, dann bewertet man das, justiert nochmal die Projekte, die einzelnen Maßnahmen. Vielleicht wirklich resultiert daraus eben irgendeine größere Anpassung und dann wird das gemacht. Ja. Und natürlich ist dann der Endeffekt dann hoffentlich daraus, dass wieder hoffentlich so 20% all dessen, was man tut, ja eigentlich 80% der Themen so ungefähr im Unternehmen adressiert. Ne? Und dass sich das wiederum eben auf Standard-Services bezieht. Ja, auf, ja, ich sag jetzt mal, immer wiederkehrende Themen, die dann aber auch mit einem gewissen Routine, Prozess verbunden sind, sodass auch planbar ist, dass ich ja auch wirklich Dinge nachhalten kann, wie zum Beispiel zur Zinsen. Und ich glaube, das muss man sich eben auch nochmal überlegen, wie kriege ich eine Organisation dahin, dass sie diese Bereitschaft hat, sich in so einen Veränderungsprozess zu begeben. Und ich glaube, das ist nicht einfach. Und hier und da braucht es vielleicht dann auch den Austausch von Köpfen. Weil der ein oder andere Mensch für sich entschieden hat, ich will das gar nicht ändern, weil ich habe nur noch 5 Jahre bis zur Rente. Ich weiß, dass das manchmal so negativ klingt. Da können Sie aber immer auch so sagen, Menschen, bloß weil sie ein gewisses Alter haben, sind nicht automatisch änderungsfeindlich. Ich gucke auf mich selber, ich bin jetzt 51, mein Gott. Ne? Ich versuche so agil wie möglich zu sein. Ja, habe ja selber auch mal irgendwann in meinem Leben jetzt entschieden, also so völlig disruptiv jetzt mal bestimmte Dinge zu ändern. Ob das jetzt final gut ist, überlege ich jetzt gerade auch wieder. Das Pendel, das schwingt immer noch so ein bisschen hin und her. Ne? Schlecht wäre es, wenn ich halt sage, ich lebe in Extrem. Ne? Nur das ist gut, nur das ist gut. Nein, dafür ist die Welt eben einfach auch zu bunt, zu vielfältig, verändert sich und man muss sich mitverändern. Und wenn ihr irgendwas mitnehmt aus diesem aus dieser Podcast-Folge heute, dann ist es vielleicht wirklich eben auch immer nochmal so dieses Thema, sich kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch ganz bewusst zu sagen, ich bin mit dem Status quo, so hat das auch mal Felix, mein sozusagen der Geschäftsführer von der TimeTech, gesagt, ich bin nie zufrieden. Und das steckt in mir auch übrigens drin. Also nie zufrieden heißt, dass man ja unzufrieden ist. Also das ist einfach ein bestimmter Grad der Zufriedenheit. Und es gibt so Menschen und ich finde, mit denen zusammenzuarbeiten, ist manchmal wahnsinnig anstrengend. Ich bin wahrscheinlich auch so anstrengender Typ. Weil ich gucke halt auch auf die Sachen und sage, boah, irgendwie, nee, das geht doch noch ein bisschen anders. Ne? Das kann man noch besser machen. Und besser heißt ja nicht unbedingt, alles von rechts auf links zu drehen. Ne? Aber weil man immer wieder das so ein bisschen vergleicht mit dem andere, was wäre denn jetzt in der jetzigen Situation der bessere Fit? Ne? Aber ich glaube, dieses Mindset braucht es heute. Weil ich glaube, das sind auch die erfolgreichen Unternehmer. Also nehmt das mal mit. Also nicht so nach dem Motto, wir müssen alle unzufrieden sein, wir müssen die German Angst haben. Ne? Das, was ich übrigens jetzt in Amerika mittlerweile merke, alle haben so ein bisschen Angst. Ne? Das braucht's gar nicht. Gesunder Menschenverstand, Kopf einschalten, Herz einschalten, an die Menschen denken, die um einen herum sind. Ne? Also nicht einfach auch so radikal und jetzt müssen alle weg. Hier und da ist vielleicht auch eine Trennung notwendig. Ne? Aber ich glaube, dieses Mindset, ich habe da jetzt erst gestern einen LinkedIn-Post dazu rausgegeben, also nicht einfach nur auf Prinzipien rumreiten, sondern Dinge wirklich wollen, aus Überzeugung heraus. Ich glaube, das ist das, was es heute braucht. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache dazu auch nochmal diese Podcast-Folge hier. Obwohl das am Anfang gar nicht so unbedingt das Ziel war, aber am Ende, ne, weil ich gerade auch diesen LinkedIn-Post rausgehauen habe, ist es jetzt die Botschaft, die Bottomline unter dieser Folge. Also insofern, ich hoffe, das hat euch ein bisschen zum Nachdenken angeregt und ich muss leider vielleicht dann mit einer schlechten Nachricht schließen. Für all das gibt's kein Patentrezept. Na, also das kann euch jetzt nicht irgendwie daraus, sowieso, ich habe auch reingeschrieben, wer an Checklisten denkt, der ist eh verloren. Da gibt's nicht dieses, keine Ahnung, also so Patent, so den Zauberspruch. Ne? Wenn du den aufsagst, dann ist auch die Welt geheilt. Sucht euch Leute, die eben einen gewissen Spirit haben, die eine gewisse Kritikalität an alles irgendwie haben, jetzt nicht die Nörgler, sondern die Macher, ja. Die aber mit einem kritischen Mindset durchaus unterwegs sind, aber kritisch so im Sinne von, ey, das kann man doch noch besser, oder? Los geht's, ne? Pack an, ne? Ich glaube, das ist das, was ihr wollt. Ne? Wenn ihr einen braucht, könnt ihr gerne auch mich mal ansprechen. Ich helfe da ganz gerne auch mal, auch hier und da vielleicht mal so ein bisschen so Bewegung in die Masse zu bringen, ne? Insofern, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Bleibt mir gewogen, hört weiter zu. Erzählt es euren Kolleginnen, die vielleicht auch jemanden brauchen, die sie mal zuhören können. Würde mich freuen, wenn es ein paar mehr Subscriber gibt. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Danke euch. Ciao.